Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Wir haben in den vergangenen Wochen, glaube ich, schon öfter mal gesagt, so ja, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Gästin. Aber heute stimmt das auch schon wieder ganz besonders. Unser Gast heute steht nämlich für eine ganze Epoche. Er stammt aus Halle, hat die DDR erlebt, die Wende, die Neugründung des Bistums Magdeburg und ist seit mehr als 2 Jahrzehnten Bischof. Er hat wesentlich die Entwicklung von Sachsen-Anhalt geprägt und ist heute deswegen zu Gast bei unserem Podcast 2,1 Millionen. Herzlich willkommen, Bischof Feige.
Dankeschön, ja.
Bischof Feige, Sie geben selten lange und persönliche Podcast-Interviews. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Sie uns zum Gespräch eingeladen haben. Ich bin Lena Bellon, Host bei 2,1 Millionen und heute hier für die Aufnahme bei Ihnen im Büro quasi zu Gast. Wir wollen heute nicht nur über Kirche sprechen, wir wollen auch über Sachsen-Anhalt sprechen, über Menschen, Politik, Zusammenhalt, auch die AfD, aber auch über Hoffnung und Enttäuschung. Und über die Frage, was bleibt, wenn man auf fast ein ganzes Leben inzwischen zurückblickt. Sie stammen aus Halle. Sie haben dort ja Ihre Jugend verbracht und auch Ihr Abitur gemacht. Die Schule gibt's auch heute noch. Wenn Sie so an Ihre Kindheit und Jugend zurückblicken, was war damals so Ihr Blick auf Sachsen-Anhalt?
Soweit ich mich erinnern kann, spielte der Begriff Sachsen-Anhalt damals wohl keine Rolle. Also wir haben in Heimatkunde, in der Grundschule, haben wir uns mit dem Saalkreis intensiv beschäftigt. Und von den Eltern her, wir hatten keinen PKW. Wir sind auch nicht viel verreist. Der einzige Urlaubs- oder Ferienort meiner Kindheit war Bad Kösen. Meine Mutter hat da gekurt und hatte dann die Möglichkeit, auch mich mitzunehmen. Mein Vater kam dann in einigen Jahren auch mit. Und da habe ich Bad Kösen kennengelernt und die Umgebung. Das kannte ich wie aus meiner eigenen Hosentasche. Alles, das war wunderschön. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir von der Schule aus mal in Wernigerode waren, in der Jugendherberge, oder ich war auch in Magdeburg 1968, kann ich mich daran erinnern, da haben wir hier 1000 Jahre Erzbistum Magdeburg gefeiert. Aber was nördlich von Magdeburg lag, das war nicht in meinem Horizont.
Das ist also nichts, womit man sich identifiziert hat, so ich bin Sachsen-Anhalter.
Nein.
Das gab es nicht, sagen Sie.
Ich habe auch noch mal nachgeschaut bei DEHIO, also dem Handbuch für Kunstdenkmäler und Kulturdenkmäler, gab es damals 2 Ausführungen für den Bezirk Halle und für den Bezirk Magdeburg. Also Sachsen-Anhalt spielte als Begriff und als Land damals nicht diese Rolle.
Meinen Sie, es gibt immer noch was, was Leute, die nicht aus dem Osten kommen, so falsch verstehen über Sachsen-Anhalt oder vielleicht auch nicht verstehen?
Also es gibt eine ganze Reihe, die kennen Sachsen-Anhalt immer noch nicht und sind dann erstaunt über die historische Bedeutung, die Sachsen-Anhalt hat, und auch über die vielen Weltkulturerbestätten und überhaupt die Architektur, die romanische Straße beispielsweise, aber auch was die Gotik hinterlassen hat und andere Kulturstile. Und auch die Landschaft ist wunderbar und vielfältig. Wenn man guckt vom Harz, Burgenlandkreis, aber auch Saale, Elbe-Saale-Gebiet oder eben die Altmark. Und die Altmark, die habe ich dann schätzen gelernt an meiner ersten Stelle als Vikar 1978 nach der Priesterweihe. Da bin ich nach Salzwedel versetzt worden. Ich kannte das noch nicht.
Aber lieben gelernt.
Ich habe es lieben gelernt und hatte dann spaßeshalber nach meiner ersten Messe den anderen dann gesagt in Halle, ich komme nach Salzwedel, das ist erst nach Norden und dann immer geradeaus. Und das war damals die Reklame für Bommerlunder, die wir aus dem Westfernsehen kannten.
Und was macht Sachsen-Anhalt das Bundesland stärker, als andere vielleicht denken?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich behaupte mal, die Transformationserfahrung, die wir gemacht haben, die waren zwar für viele niederschmetternd, aber sie haben andererseits auch gestärkt und haben auch lebenstüchtig gemacht.
Ach, geprägt vor allen Dingen.
Ja, mit solchen Krisen auch umzugehen, neue Anfänge zu setzen. Da meine ich, das spielt schon für Sachsen-Anhalt eine Rolle. Und aber auch, wir haben ja nach 1989 den Zuzug gehabt von Westdeutschen, aber auch international. Und heute meine ich, dass das eigentlich gar nicht wegzudenken ist. Dass das also auch uns ausmacht, eine vielfältige Gesellschaft zu sein, die sich den Problemen stellen kann.
Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort Transformation gesagt. Sie leben ja jetzt schon sehr lange in Sachsen-Anhalt und haben dementsprechend viele gesellschaftliche Veränderungen ja auch mitgemacht. Würden Sie sagen, die Leute sind heute zufriedener als vor 20 Jahren oder unzufriedener?
Also die Leute gibt es ja nicht.
Die Sachsen-Anhalter?
Ja.
Drinnen und Sachsen-Anhalter?
Ja, aber ich würde sagen, nach der Wende oder nach der Friedlichen Revolution und der Vereinigung Deutschlands, es hat Verlierer gegeben und Gewinner. Das ist sehr, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich gewesen. Und die Phasen sind auch sehr unterschiedlich gewesen. Es gab schon bessere Zeiten als heutzutage. Und die Stimmungen haben sich auch verändert. Ich kann mich noch
von was, wohin? Also wie hat sich die Stimmung verändert?
Naja, momentan ist sie schlechter als in vergangenen Zeiten. Und da spielt sicherlich eine Rolle die vielen Krisen, die es inzwischen gegeben hat. Man spricht ja auch von einer sogenannten Polykrise, wo mehreres zusammenkommt. Und das hat angefangen mit der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise, der Corona-Zeit. Das war ein massiver Einschlag. Und dann, wenn man in die Welt sich umschaut, die Kriege, die es gibt, die Verwerfung, die Polarisierung, das alles macht eine Gesellschaft, fordert die enorm heraus. Und das führt also auch zu Spaltung, zu Polarisierung, zu Verwerfungen.
Auch zu Unzufriedenheit, würden Sie sagen?
Unzufriedenheit und Verlustängsten. Aber das ist auch ein gewisser Widerspruch. Schon kurz nach der Wende gab es mal so den Spruch, mir geht's gut, uns geht's schlecht.
Und das sagen ja immer noch viele Umfragen aktuell, wenn man so auch Wahlumfragen und so, da geben immer noch die meisten Leute an, dass es ihnen an sich gut geht, aber sie denken, dass es der Gesellschaft allgemein eher schlecht geht.
Ja, das ist so ein Sog und das wird durch einige eben noch geschürt und verstärkt, diese negative Stimmung, die nicht unbedingt den persönlichen Erfahrungen jetzt der Einzelnen entspricht. Aber ich möchte da nicht verschweigen, dass es doch Leute gibt, denen es tatsächlich schlecht geht, die am Rande der Gesellschaft leben und die sich mühen müssen, ihr Leben also in den Griff zu bekommen.
Ja, absolut, absolut. Sie haben jetzt gerade schon ein paar Punkte angesprochen, die für mich so klangen, als würden Sie sich über manches auch Sorgen machen. Deswegen nochmal die Frage, was bereitet Ihnen Sorgen hier im Land oder allgemein, gesellschaftlich auch?
Ja, der Zustand der Gesellschaft. Also vor einigen Jahren hat Axel Hanke schon ein Buch geschrieben mit dem Titel über den Zustand in schwierigen Zeiten und wie die Frage, wie wir miteinander umgehen. Und das war vor einigen Jahren schon ein Problem. Und das hat sich also noch verschärft, das ist gewissermaßen eskaliert. Diese Polarisierungen und Spaltungen in der Gesellschaft haben zugenommen und auch eine gewisse mentale und verbale Verrohung, so würde ich es mal bezeichnen.
Mhm. Auch so eine höhere Gewaltbereitschaft und so, ja, was meinen Sie damit?
Und auch durch die sozialen Medien, wo man auf einmal keine Hemmungen mehr hat, in aggressiver Weise sich zu äußern. Und ich bekomme das ja manchmal mit, auch durch
Mails. Sind Sie auf Social Media?
Nicht direkt, aber ich bekomme manchmal Mails, die das also zum Ausdruck bringen, wo ich auch entsetzt bin.
Und ich, über Hass, der Ihnen oder anderen entgegenkommt?
Ja,
oder?
Und ich glaube mal, wenn die Menschen mir persönlich gegenüber sitzen würden, würden sie nicht so reagieren, wie sie das also anonym oder pseudonym oder unter ihrem Namen über soziale Medien tun.
Ja, das denke ich auch.
Und das macht mir Sorge, dass also der Zusammenhalt in der Gesellschaft auch immer mehr verloren geht.
Jetzt wollen wir hier ja nicht nur über Negatives sprechen. Sie haben natürlich mit vielen Punkten davon recht und das ist natürlich ihr gutes Recht, das als Sichtweise zu haben. Aber gibt es denn auch was, wo Sie Zusammenhalt erleben? Weil es gibt ja nicht nur Spaltung und Hass und Gewalt. Wo erleben Sie denn das Gegenteil?
Also zum Beispiel, was ich auch höre und selber erlebe, in den Familien. Auch wenn Kinder, Enkelkinder woanders wohnen, also wie oft trifft man sich und hält doch zusammen? Oder wenn beispielsweise vor mir Autos fahren, wo hinten dran klebt, also Großelterntaxi oder so ähnlich, oder Enkeltaxi, dann merke ich, aha, da ist was in Bewegung. Oder aber eben auch Vereine und Verbände. Der Sport bringt viele zusammen. Das ist für mich auch immer ein Phänomen, beispielsweise eben das Weihnachtssingen im Magdeburger Stadion, wo 24,
sind Sie da immer?
Ja, in den letzten Jahren ja, wo immer 24.000 Menschen zusammenkommen und aus den unterschiedlichsten Bereichen und Verfassungen
und zusammen singen.
Ja, das ist schon ein Phänomen. Wir erleben das also auch in der Kirche. Das höre ich manchmal auch von Leuten, die sich neu taufen lassen, die neu hinzukommen, dass also die Gemeinschaft sie auch berührt hat und sie da eine gewisse Geborgenheit finden und Heimat. Von daher gibt es also diese Kreise und
so Ankerpunkte quasi. Ja. Das kann ja für die einen der Glaube sein, für andere Sport oder die Familie oder so, ne? Sagen Sie. Sie haben es jetzt schon mit ein paar Antworten angedeutet, aber wir alle wissen ja, dass die AfD sehr stark hier in Sachsen-Anhalt ist und wir auch viel über sie sprechen, gerade hier vor der Wahl und in unserem Wahlpodcast. Was sagt das aus Ihrer Sicht über so die politische Lage im Land aus? Machen Sie sich darüber Gedanken?
Ich habe ja vorhin schon das versucht zu beschreiben, der Zustand der Gesellschaft ist problematisch und herausfordernd. Politiker können keine Wunder bewirken, sondern sie müssen sich den Problemen stellen, sie müssen Kompromisse finden aus verschiedenen Sichten heraus und müssen auch manchmal unpopuläre Lösungen umsetzen. Und da gibt es so die Erwartung, dass eigentlich alles ganz einfach gehen müsste und für alle zum Vorteil gereichen müsste. Eventuell ist da noch so eine Mentalität auch aus DDR-Zeiten, wo
eine Mentalität, die die AfD erstarken lässt, oder was meinen
ja,
Sie?
Ja, also dass zum Beispiel der Staat alles zu regeln hat oder alles regeln muss. Die Ängste werden geschürt, vor allem eben die Verlustängste. Und ja, die Erwartungen werden geweckt. Also wenn man so manche Losung jetzt auf Plakaten sehen kann, alles ist möglich. Was soll das heißen? Also ein Paradies wird auch demnächst nicht ausbrechen oder ein Wunderland. Also da werden Träume irgendwie geweckt, dass alles ganz einfach sein könnte. Und das ist es nicht in unserer Welt.
Sie haben es eben schon erzählt, ich habe es auch in meiner Recherche vorher gefunden, dass Sie ja Teil der Initiative Bewusst Wählen sind, dass Sie sich da ja auch stark für machen und sich da ja eindeutig hinter demokratische Parteien stellen, zu denen ja die AfD bekanntlicherweise nicht gehört. Warum stehen die katholische Kirche und die AfD so gegeneinander? Also was schließt sich da gegenseitig aus?
Diese Partei hat eine Entwicklung hinter sich. Sie ist ja 2013 gegründet worden, nicht in Ostdeutschland, sondern in Westdeutschland und war zunächst eine EU-kritische und eurokritische wirtschaftsliberale Partei. Markante Entwicklungen bringen dann zum Ausdruck, dass sie eine andere Entwicklung genommen hat. Also beispielsweise 2013 gegründet, 2015 ist Bernd Lucke gestürzt worden, 2017 ist Frauke Petri abgewählt worden und 2020 ist dann Jörg Meuthens gegangen aus dieser Partei. Und sie hat sich immer mehr radikalisiert und bereits 2020 ist sie durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden. Und das zeigt eben, dass sie eine Entwicklung genommen hat, die am Anfang so noch nicht abzusehen war. Und da gibt es auch verschiedene Phasen, wo wir durchaus noch im Kontakt und im Gespräch waren mit Vertretern dieser Partei.
Heißt die Kirche sozusagen?
Die Kirchen in verschiedener Weise, ja.
Und jetzt nicht mehr, weil was sagen Sie, was ist da so konträr? Also warum können Sie als Kirche, sagen Sie ganz klar, das ist für uns eine unwählbare Partei?
Also das Programm dieser Partei, auch die Äußerungen, die so in den Landtagen zu hören sind und was für Social Media auch mitzubekommen ist, die Pressemitteilung und die Prinzipien der katholischen Soziallehre stehen konträr zueinander. Und das haben wir also auch wissenschaftlich erhoben. Das haben wir nicht aus dem Bauch heraus so formuliert, sondern wir haben uns intensiv mit dem Regierungsprogramm beschäftigt, mit den Äußerungen in den Landtagen, mit den Äußerungen auf Social Media oder aber auch mit den Pressemitteilungen und haben das verglichen mit den Prinzipien der katholischen Soziallehre und haben dann im Jahre 2024 im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz dann einen Text veröffentlicht unter dem Titel Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Einen Monat vorher hatten es schon die nordostdeutschen Bischöfe im Hinblick damals auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg so formuliert. Da haben wir uns erstmalig, also auch explizit, gegen diese Partei geäußert, was wir sonst eigentlich nicht tun. Aber diese Haltung, die widerspricht so massiv unserer christlichen Grundlage, dass wir meinten, das tun zu müssen.
Aber es gibt ja auch ein paar Faktoren, wo eigentlich ja die katholische Kirche, die Institution zumindest, und die AfD gar nicht so unähnlich sind. Also wenn es ja um so Queerfeindlichkeit zum Beispiel geht oder um die körperliche Selbstbestimmung von Frauen, gibt es ja auch Überschneidungen. Wenn man, wie gesagt, nicht von jedem Menschen und jedem Bistum, aber so grundsätzlich muss man ja sagen, auch dass manche Positionen nicht von Frauen besetzt werden dürfen, so das Frauenbild, Selbstbestimmung, Queerfeindlichkeit, da gibt es ja auch Übereinstimmungen zur AfD. Ist das dann auch eine Bestrebung zu sagen, wir wollen uns auch da noch mehr abgrenzen oder wie sehen Sie das?
Da ist eben gerade das Interessante festzustellen, dass uns vorgeworfen wird, das Gegenteil. Wir seien der Regenbogenideologie verfallen. Wir seien also die Komplizen der Queer-Transgender-Regenbogenideologie.
Von der AfD der Vorwurf, oder?
Genau. Wir werden in die links-grün versiffte Ecke gedrückt, wie also Formulierungen auch so lauten. Es gibt konservative Sichten, die auch in der katholischen Kirche noch vertreten sind, aber wir haben da inzwischen auch eine Entwicklung durchgemacht und sind vielfältiger geworden, als es diese Position zum Ausdruck bringen. Und man muss mal genau hinschauen, wenn beispielsweise auch die AfD jetzt massiv gegen Abtreibung auftritt. Was steht da dahinter? Wenn wir dagegen sind, dann geht es um die Würde eines jeden einzelnen Menschen, auch des Ungeborenen. Als ein Recht, was quasi auch konträr steht zum Selbstbestimmungsrecht der Frau, aber das nicht außer Acht gelassen werden darf. Wenn die AfD dieses Thema belegt, dann geht es ihr um die Regenerierung des deutschen Volkes und nicht um die Würde eines jeden Menschen.
Denn ich aber würde, herauskommt ja das Gleiche.
Ich würde
von der
dann
Haltung
auch
her.
Mal fragen, wie sie denn bei dieser Frage zu den Migranten und Flüchtlingen steht, ob sie da dieselbe Position fordert.
Wird, dass ja zum Beispiel auch queere Paare nicht gesegnet werden dürfen und so weiter. Das ist ja schon, das schlägt schon von der Mentalität her in eine ähnliche Richtung. Also Sie können ja gerne sagen, ob das was ist, wovon Sie sich dann noch auch zunehmend abgrenzen wollen, wenn Sie sagen, dass das, was die AfD propagiert, nicht zur Kirche passt und zu dem Weltbild, das die Kirche vertritt. Aber wie gesagt, ein paar Gemeinsamkeiten gibt es ja immer noch. Oder sehen Sie das nicht?
Ich würde da keine Gemeinsamkeiten mehr sehen, sondern da würde ich stärker differenzieren. Wir haben bestimmte Grundhaltungen, aber haben auch eine Entwicklung hinter uns und sind inzwischen da ganz anders unterwegs. Also was queere Paare betrifft oder die Segnungen, da gibt es unterschiedliche Meinungen in der katholischen Kirche. Aber die große Tendenz ist, dass wir da offen sind für jeden Menschen und jeden Menschen achten in seiner Art und Weise, in seiner Sexualität und in seiner Bestimmung. Wir haben auch selber im Bistum, obwohl wir nur klein sind und nicht für alle Aufgaben speziell jemanden da beauftragen können, haben wir einen Beauftragten, der ist sonst Krankenhausseelsorger, aber ist beauftragt für die Seelsorge an queeren Menschen. Und wir haben da einige andere, die im Bistum verteilt auch für diese Fragen zur Verfügung stehen.
Also Sie sagen, die Kirche entwickelt sich dahingehend und das grenzt sich von der AfD dann ab?
Ja.
Vielleicht können Sie ja gerne grundsätzlich nochmal sagen, Sie haben jetzt hier im Gespräch und auch schon anders öffentlich die AfD ja wieder oft kritisiert und sehr deutlich kritisiert. Wo verläuft für Sie da die Grenze zwischen so legitimer demokratischer Auseinandersetzung und so Positionen, wo Sie sagen, die sind nicht mit unserem christlichen Menschenbild vereinbar?
Also früher war es so, dass in der alten Bundesrepublik Pfarrer von der Kanzel herunter gepredigt haben, wer gewählt werden soll. Und meistens war es dann eben die CDU. Das geschieht schon seit Jahrzehnten nicht mehr, sondern wir sind da offen für alle demokratischen Parteien. Katholisch heißt nicht unbedingt konservativ, sondern kann auch liberal bedeuten, sozial, ökologisch, lokal, universal und
demokratisch quasi.
Mehreres miteinander verbinden, sodass also Christen unterschiedliche Parteien wählen können und auch in unterschiedlichen Parteien engagiert sind. Aber es werden eben Grenzen gezogen und die AfD ist jedenfalls im Bundesland Sachsen-Anhalt durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und das markiert schon einmal eine Grenze, wo wir das ernst nehmen, aber eben auch in den anderen Bereichen, wo wir eben das Menschenbild nicht teilen können, nicht auf Abspaltung und Selektion setzen, sondern eben für alle Menschen da sein wollen.
Und was würden Sie jemandem sagen, der zum Beispiel die AfD wählt, weil er sagt, ich fühle mich von der Politik nicht mehr vertreten oder vielleicht von der Kirche auch nicht? Was könnte man so jemandem sagen?
Derjenige sollte oder diejenige sollte genau mal das Parteiprogramm lesen oder das jetzt mögliche Regierungsprogramm. Er sollte die Pressemitteilungen mal hören oder manchen Link zu Landtagsreden und sich da seine Meinung bilden. Und ich befürchte ja, dass viele das gar nicht so zur Kenntnis nehmen, sondern eben eher allgemeinen Sprüchen und Parolen und ja, ihrem Bauchgefühl folgen.
Ich glaube, mit der Einschätzung sind Sie nicht alleine. Jetzt gehört ja das Bistum Magdeburg zu den Regionen mit den wenigsten Katholiken in Deutschland. Was kann Kirche aus Ihrer Sicht heute leisten, vielleicht auch in diesem gesellschaftlichen Zustand?
Wir sind uns bewusst, dass wir nur eine kleine Minderheit sind. 3% Anteil an der Gesamtbevölkerung. Aber wir verstehen uns nicht als eine geschlossene Gruppe oder eine Sekte, sondern wir haben so als Motto für uns, wir wollen eine schöpferische Minderheit sein, in gutem ökumenischen Kontakt, also mit den anderen Christen und in Kooperation mit anderen Partnern in der Gesellschaft, die also nicht zur Kirche gehören, aber teilweise unsere Vorstellung, unsere Ideale, unsere Werte teilen. Und mit denen wir auch gemeinsame Projekte jetzt veranstalten können.
Also so ein Vernetzen ist dann was die Kirche kann? Oder was würden Sie daraus
Vernetzung,
schließen?
Vernetzung, ja. Und ich möchte mal ein paar Beispiele nennen.
Ja, also, gerne.
Wir haben das sogenannte Netzwerkleben, eine Stiftung gegründet, wo es also um die Hilfe bei der Geburt von Kindern geht und in schwierigen Verhältnissen, wo ganzheitlich versucht wird zu helfen. Da wirken auch viele Nichtchristen mit. Wir haben die Partnerschaftsaktion Ost. Das ist uns schon lange ein Anliegen. Früher hat uns gewissermaßen der Westen geholfen. Mhm. Und nach der Wende haben wir sofort gesagt, wir müssen jetzt den Christen in Osteuropa oder Mittelosteuropa helfen. Und auch da sind viele außerhalb der Kirche engagiert. Und ich habe dann 2014, also ein Jahr noch bevor der große Flüchtlingsstrom kam, die sogenannte Flüchtlingshilfe Sachsen-Anhalt gegründet. So auch eine Initiative, die bei der Integration und Migration mithelfen will. Und auch das geht über den Rahmen der Kirche hinaus. Und wenn man dann noch in die institutionellen Möglichkeiten schaut, wir haben mehrere katholische Schulen in Sachsen-Anhalt.
Kitas ja auch, oder?
Und zwar sogar 8 Schulen, sind damit sogar der größte freie Schulträger allgemeinbildender Schulen. Wir haben Kitas und eine Fülle von sozial-karitativen Einrichtungen. Und wir sind auch in der Bildung, ansonsten durch Akademiearbeit und die katholische Erwachsenenbildung tätig. Also wir wirken durchaus in die Gesellschaft hinein und wollen mit dazu beitragen, dass diese Gesellschaft sich konstruktiv positiv entwickelt.
Jetzt klingt das ja nach vielen, oder ich denke, viele haben so was rausgehört, wo sie denken, ah ja, das kenne ich, oder auf so einer Schule war ich vielleicht auch, inklusive mir, ich bin auch auf eine katholische Mädchenschule gegangen und habe mich aber danach dafür entschieden, aus der Kirche auszutreten. Und ich weiß, damit bin ich nicht alleine, da gibt es ja irgendwie eine Strömung. Was meinen Sie, warum treten so viele Menschen aus der Kirche aus, obwohl Sie ja gerade aufgezählt haben, dass es auch viele wichtige Institutionen gibt, die dadurch gestützt werden?
Das ist ein komplexes Thema, weil es sehr verschiedene Gründe gibt. Also die Religionssoziologen sagen uns, dass also bestimmte Entwicklungen global auch weitergehen. Und das ist, die Säkularisierung schreitet voran, die Pluralisierung und Individualisierung der Gesellschaft, dass also viele zu Organisationen, zu Institutionen immer weniger Zugang haben. Ich würde mal noch sagen, die Mobilisierung spielt eine Rolle. Dass viele entwurzelt sind, unterwegs sind aus Berufsgründen oder sie ziehen um und dann geht ihnen auch eine gewisse Bindung verloren und die Digitalisierung. Das heißt also, man kann sich ja sonst wo seine Meinung holen. Inzwischen, das ist ja nicht mehr überschaubar. Also die Welt ist komplex und kompliziert geworden. Und dann kommt es hinzu, dass eben immer weniger Kinder, die vielleicht noch getauft worden sind, auch tatsächlich in die Kirchen hineinwachsen, also gewissermaßen sozialisiert werden und eines Tages auch sagen, was habe ich eigentlich mit Kirche zu tun? Das bedeutet mir nichts. Ich habe aber auch nie so richtig kennengelernt, was das eigentlich ist. Und das heißt, dass da eine Distanzierung über Jahre wächst und irgendwann wird dann entschieden, jetzt trete ich aus.
Also die Sozialisierung hat sich verändert, dass es nicht so ist wie früher. Man wächst irgendwie in der Stadt, im Dorf auf und geht dann immer zur Kirche oder ist dann da in der Gemeinde aktiv, dass das die Menschen wegtreibt von der Kirche, sagen Sie?
Ja, früher gab es also in volkskirchlichen Gegenden, vor allem auf den Dörfern, auch einen gewissen sozialen Druck. Da gehörte das selbstverständlich dazu. Und wenn man dann eben in die Stadt zog oder in einer multireligiösen Umgebung lebt und auf einmal merkt, ach, die anderen gehen ja auch nicht, dann bewirkt das etwas mit einem. Jedenfalls spielt auch der Missbrauchsskandal eine Rolle, das möchte ich also nicht verhehlen. Der hat also massiv auch mit dazu beigetragen. Mhm. Ja, und dann gibt es die Dinge, dass man sich persönlich vielleicht über einen Pfarrer ärgert oder über dies und jenes.
Oder die wollen die Kirchensteuer nicht zahlen.
Naja, das hängt aber auch damit zusammen, dass man also kein inneres Verhältnis mehr unbedingt damit hat. Mhm. Und dann kommen ja die Aussagen, ich kann auch ohne Kirche gut Christ sein. Und das
ja
ist,
klar, heißt ja nicht, dass die Leute nicht gläubig sind. Ne?
Ja. Und das ist eine Schwierigkeit. Also die Institution ist nicht das Eigentliche, aber sie hilft auch dabei, salopp gesagt, bei der Stange zu bleiben.
Mhm.
Und das sagen Religionssoziologen auch, wenn die Kirchenbindung schwindet, dann schwindet also gewöhnlicherweise auch die religiöse Intensität.
Genau, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wollen ja auch über positive Sachen bleiben. Jetzt haben wir überlegt, woran es liegen könnte, dass Leute gehen. Aber es gibt ja auch welche, die bleiben. Und vielleicht sagen Sie gerne mal, warum bleiben Menschen in der Kirche?
Nicht nur bleiben, sondern
oder kommen auch.
Neu dazu ja. Kommen. Und das ist ein Phänomen, das gab es zu DDR-Zeiten eigentlich fast gar nicht. Dass sich Erwachsene taufen lassen und neu in die Kirche eintreten. Das sind keine Massen, aber es sind doch eine beträchtliche Zahl in jedem Jahr.
Mhm. Auch hier in Magdeburg und Sachsen-Anhalt?
Auch in Magdeburg. Wir haben da immer den Samstag vor dem ersten Fastensonntag, wo ich all die einlade aus dem ganzen Bistum, weil eigentlich in der katholischen Kirche ist es so geregelt, dass der Bischof die Erwachsenen tauft. Und da ich das ja nicht gleichzeitig überall im Land machen kann, meistens sind die Taufen zu Ostern, lade ich die Kandidaten, Kandidatinnen ein, damit ich sie mal kennenlerne. Und sie mit einem lockeren Gottesdienst stellen die mal sich selbst vor, erzählen auch von ihren Biografien, wie es dazu gekommen ist. Und das ist also berührend, muss ich sagen. Für Leute, die von Kindheit auf jetzt in der Kirche aufgewachsen sind, ist das auch berührend, weil sie auf einmal anfangen, über sich selber nachzudenken. Wie war das eigentlich bei mir? Das haben sie bis jetzt oftmals nicht so gemacht. Und da gibt es die unterschiedlichsten Gründe.
Ja, sagen Sie gerne mal welche. Was ist so, was Sie oft hören, warum Leute kommen oder bleiben?
Also einmal sind es Schicksalsschläge. Die Leute, wenn Familien auseinandergegangen sind, wenn jemand verstorben ist, wenn sie das Leid erlebt haben. Also Notfallseelsorger bzw. Notfallsanitäter, die also mit Tod und Leid konfrontiert werden, kommen dann oftmals also zum Nachdenken. Oder aber es gibt welche, die jahrelang vielleicht bei einem Gottesdienst dabei waren und auf einmal merken, das ist eine Welt, die tut mir gut. Da fühle ich mich geborgen, da fühle ich mich zu Hause. Das ist was anderes, als was ich sonst erlebe. Oder aber, dass eben sogenannte konfessionsverschiedene Paare da sind, einer ist getauft, der andere ist nicht getauft. Und im Laufe des Lebens entwickelt sich das. Dass also die Kommunion oder die Taufe von Kindern ansteht und dann der eine Elternteil sagt, jetzt ist es für mich auch soweit. Ich möchte mit dazugehören.
Ja, so sehr persönliche Gründe also.
Ja, und aber auch, dass welche Gemeinde erlebt haben, Gemeinschaft, angenommen worden sind, akzeptiert worden sind und gesagt haben, das ist jetzt meine neue Heimat, da möchte ich ganz dazugehören. Es gibt also doch eine ganze Reihe an Gründen oder aber auch allein, wenn jemand eine leere Kirche erlebt und auf einmal den Raum der Stille und dann kommt bei ihm irgendetwas zum Klingen. Also es sind wirklich ganz verschiedene Gründe und vor allem ist es für Leute, die also länger in der Kirche sind, von Kindheit an, dass ihnen der Glaube tatsächlich etwas bedeutet. Dass er sie also auch Krisen im Leben überstehen lässt und dass sie sich ganz einfach auch mit dieser weltweiten Kirche verbunden wissen.
Hier in Magdeburg sind es ja aber auch überwiegend eher nichtgläubige Menschen. Gibt es was Sie von denen gelernt haben? Oder wo Sie sagen, da hatte ich Begegnungen, da habe ich auch was von Leuten gelernt, die mit Kirche gar nichts oder Glauben auch nichts am Hut haben?
Also ich würde da eher sagen, bin ich beeindruckt. Ich bin ganz selbstverständlich auch im Kontakt mit anderen, war es schon immer, schon in der Schulklasse auch und bin beeindruckt davon, wie also manche auch Werte leben, umsetzen, die für uns Christen eine große Bedeutung haben. Besonders hat mich berührt, ich war auch schon mal in Hospizvereinen, die also zivilgesellschaftlich gegründet worden sind, wo nur einige Christen oder Christinnen mitarbeiten, aber die Initiative ging von anderen aus. Und da gab es sehr tiefe Gespräche, wo ich eben auch gefragt habe, warum machen Sie das überhaupt? Und wieso gehen Sie mit der Problematik Tod und Leben so konstruktiv und einfühlsam um?
Und was haben Sie da gelernt? Gibt es da sowas, womit sind Sie da
rausgegangen? Ja, dass es auch sehr verschiedene Wege gibt, um gut und menschlich zu leben.
Jetzt haben wir viel über Ihr Amt gesprochen und auch über Ihr politisches Wirken. Jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen über Sie als Person sprechen und Sie noch ein bisschen kennenlernen. Wenn Sie so auf Ihr Leben schauen, worauf sind Sie besonders stolz?
Besonders stolz bin ich darauf, aus einfachen Verhältnissen zu stammen. Mein Vater war Schuhmachermeister, allein hat er eine Werkstatt betrieben. Meine Mutter war Hausfrau, aber gelernte Textilverkäuferin. Ich sage immer, es waren einfache Menschen, aber sie waren nicht primitiv. Sie waren durchaus geistig auf der Höhe. Das hat mich geprägt. Besonders stolz bin ich auch darauf, im Jahre 1988 noch mit einer Schreibmaschine meine Dissertation geschrieben zu haben, mit mehrfachen Durchschlägen. Und damals hatte ich schon Tippex-Plättchen, aber noch nicht Tippex-flüssig. Das war eine besondere Herausforderung,
die Sie gemeistert haben.
Ja, und dann letztendlich, dass ich glaube, im vereinten Deutschland angekommen zu sein. Das war für mich auch ein Lernprozess. Ich konnte mir vor 1989 nicht vorstellen, souverän und sicher jetzt im Westen dazu agieren, vor allem nicht zu predigen. Weil ich im Kontext der DDR wusste, was ich sagen konnte, was ich zu sagen hatte und auch zwischen den Zeilen ja gesprochen habe. Das wurde damals auch durch die Gläubigen verstanden, was man da andeutete. Das habe ich inzwischen gelernt, dass ich also auch mich im gesamtdeutschen Kontext ganz gut bewegen kann.
Und wann waren Sie am meisten enttäuscht in Ihrem Leben?
Ja, das hat sich aber verändert. Und ich muss sagen, das war die Einschränkung, die die DDR-Begrenzung mit sich gebracht hat. Das habe ich später erst gemerkt, wie sehr mich das geprägt hat und ich würde fast sagen traumatisiert hat. Jedes Mal, wenn ich Filme sehe von der Grenzöffnung, dann muss ich mich zusammennehmen, dann kommen fast die Tränen und dann merke ich, wie tief das gesessen hat, also keine Freiheit zu haben, in der Weise ausreisen zu können. Also das war eine tiefe Enttäuschung, die mir erst später so richtig bewusst geworden ist.
So im Rückblick dann quasi auch. Und wir haben jetzt schon über ein paar Begegnungen gesprochen, die Sie hatten, aber gibt es eine besondere, die Ihnen so in Erinnerung geblieben ist? Eine besondere Begegnung?
Da muss ich sagen, gibt es eine ganze Menge. Das heißt, also ich bin ja inzwischen drei Päpsten persönlich auch begegnet, dem Jätzchen noch nicht. Aber auch, weil ich im Bereich der Ökumene unterwegs bin, das heißt im Kontakt zu den anderen Kirchen, den evangelischen, den orthodoxen, den orientalisch-orthodoxen. Ich bin verschiedenen Patriarchen persönlich begegnet, auch dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel und sogar im Jahre 2011 mal dem russischen Patriarchen Kyrill, der ja jetzt auch so in den Schlagzeilen ist. Wir haben von der Deutschen Bischofskonferenz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs die Kontakte zu Moskau abgebrochen. Aber ich bin ihm noch damals begegnet. Und es gab auch sowas wie einen zivilgesellschaftlichen Prozess, den Petersburger Dialog zwischen Russen und Deutschen. Und in den bin ich auch gekommen im Rahmen einer Arbeitsgruppe Kirchen. Und da habe ich Gorbatschow schon mal die Hand gedrückt. Der war da einige Zeit verantwortlich. Und ich war mal, weil am Rande dann auch Regierungskonsultationen zwischen Russland und Deutschland stattfanden, war ich mal in einem größeren Raum, wo die Bundeskanzlerin und Putin da waren. Also von ferne habe ich
viele bekannte Menschen haben sich schon getroffen.
Ja, das waren. Und eins darf ich nicht vergessen. Das war der 3. Oktober 2021. Also der Tag der deutschen Einheit, der jedes Jahr ja in einem anderen Bundesland festlich begangen wird. Und das war damals zu Corona-Zeiten in Halle an der Saale. Und da habe ich im ökumenischen Gottesdienst gepredigt. Und vor mir saßen die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, der Bundestagspräsident und die meisten Ministerpräsidenten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich zu DDR-Zeiten Da hätte ich mir das nicht vorstellen können. Und das sind so besondere Momente. Da gibt es aber eine Fülle auch noch anderer.
Und was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten?
meinem jüngeren Ich.
So bedeutend jünger quasi.
Vertraue dem Leben und versuche es vernünftig zu gestalten.
Was bedeutet Hoffnung für Sie hier in Sachsen-Anhalt?
Ich habe ja den Spruch gehört, er starb rechtzeitig, bevor er die Welt nicht mehr verstand. Also ich hoffe, dass ich bis an mein Lebensende in freiheitlichen Verhältnissen leben kann und die Welt doch noch einigermaßen verstehe.
Jetzt haben Sie vorhin schon verraten, oder man konnte es auch schon lesen, dass Sie in diesem Jahr in den Ruhestand gehen wollen, voraussichtlich, wenn das erlaubt wird vom Papst, habe ich hier gelernt schon. Wenn man so ein Leben lang sehr viel Verantwortung getragen hat, so wie Sie, fällt das dann auch schwer, so loszulassen? Oder haben Sie schon viele Pläne, was Sie dann machen in Ihrem Ruhestand?
Also ich hoffe es, dass ich gut loslassen kann. Ich freue mich jedenfalls darauf, auch Verantwortung loszubekommen und eben etwas ruhiger treten zu können. Ich habe noch keine konkreten Pläne, aber ich weiß, ich muss noch einiges aus der Vergangenheit aufräumen. Ich war ja mal ein paar Jahre Professor für alte Kirchengeschichte, Patrologie und Ostkirchenkunde, und zu DDR-Zeiten war es wichtig, Literatur sich selber zu besorgen und zu behalten. Und das habe ich alles nach Magdeburg mitgebracht und bin nie dazu gekommen, da mal Ordnung reinzubringen.
Sie meinen so tatsächlich aufräumen? Ich dachte so persönlich Sachen aufräumen. Nee, Sie meinen die Räumlichkeiten.
Auch meine Umgebung muss ich aufräumen und verkleinern, weil ich auch umziehen werde. Und ja, ich hoffe darauf, dann auch Kontakte, die ich nicht so pflegen konnte, wieder mehr pflegen zu können, noch ein bisschen noch zu reisen, ohne Druck. Ich bin viel gereist, aber es waren eben meistens Dienstreisen, viel auch in der Welt rumgekommen, aber mal so mit Muße auch die Welt zu betrachten. Und es gibt einen kleinen Hund und ich hoffe, dass ich mit dem dann noch mehr Spaziergänge machen kann.
Das klingt nach einem sehr gewöhnlichen Ruhestand, das ist doch super.
Bücher habe ich inzwischen genug geschrieben.
Ja, wenn Sie jetzt den Menschen hier in Sachsen-Anhalt einen Brief hinterlassen könnten, was würden Sie so reinschreiben, was wäre so die Hauptbotschaft?
Die Hauptbotschaft wäre, verspielt eure freiheitliche Situation nicht, bleibt menschlich, solidarisch und barmherzig und versucht gut miteinander zu leben.
Vielleicht haben Sie ja schon öfter in unseren Podcast reingehört. Wir haben immer ein Abschlussritual für alle unsere Menschen, die hier zu uns zu Gast kommen. Und das wollen wir natürlich auch mit Ihnen machen. Da gibt es 3 Abschlussfragen und die können Sie gerne kurz und persönlich beantworten. Erste Frage, was sind für Sie persönlich die wichtigsten Themen noch bis zur Wahl?
Da ist unsere Initiative Bewusst Wählen. Wir sind da gut vernetzt und es passiert da viel. Und das bewegt mich schon in den nächsten Wochen noch. Und ich hoffe, dass wir da auch noch etwas erreichen können mit den Werten, die wir ins Spiel bringen. Menschenwürde, Solidarität, Nächstenliebe und Dialog. Und es gibt aber noch einige andere Anlässe. Ich habe noch zu predigen bei 1080 Jahre Bistum Havelberg. Da bin ich von der evangelischen Seite eingeladen worden. Ich fahre noch nach Litauen ein Wochenende. Dort haben wir ein Partnerbistum mit einer Wallfahrt. Und in Magdeburg wird am 1. September ja Kaiser Otto wieder beigesetzt. Und auch da habe ich noch etwas zu sagen dazu. Also es gibt noch eine ganze Menge in den nächsten Wochen.
Voller Terminkalender quasi. Ja. Zweite Frage, ist das für Sie eine Schicksalswahl?
Da würde ich sagen, ja. Ich habe viele Wahlen erlebt. Zu DDR-Zeiten bin ich entweder nicht gegangen oder
nicht wählen gegangen, oder
5 Minuten vor 6. Das war dann schon eine Provokation. Oder aber ich habe den Zettel durchgestrichen. Das war unüblich. Und für mich waren die Wahlen 1990 voll bewegende Wahlen. Das waren ja 3 oder 4 in diesem Jahr. Meine Mutter hat zum ersten Mal in ihrem Leben frei wählen können. Das war also schon entscheidend. Und die letzten Wahlen, ja, da ging es um auch Entscheidungen, aber nicht so dramatische wie jetzt. Von daher sehe ich darin schon eine Schicksalswahl.
Und da gehen Sie dann auch zur Wahlurne, nehme ich an.
Selbstverständlich. Oder ich praktiziere Briefwahl, weil wir an diesem Sonntag unsere Bistumswallfahrt haben auf der Hülsburg bei Halberstadt.
Dritte und letzte Frage aus unserem Abschlussritual. Wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Vor keiner leichten Zukunft und vor sicherlich schwierigeren Zeiten, als wie wir sie bisher erlebt haben.
Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung, Bischof Feige. Und danke, dass wir hier zu Besuch sein durften bei Ihnen.
Ich danke auch.
Das war diese Folge von 2,1 Millionen. Danke euch fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme in diesem wichtigen Wahljahr hier in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos rund um die Wahl. Also wenn ihr uns hört, ihr habt jetzt noch 4 Wochen Zeit, könnt ihr eine gute Entscheidung treffen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, empfiehlt uns weiter und schreibt uns gerne eure Anregungen per E-Mail an podcast@volksstimme.de. Wir lesen aber auch gerne eure Kommentare bei Spotify, Apple oder YouTube. Ich sage bis zum nächsten Mal. Das Team hinter dem Podcast, das sind die 4 Hosts, Jan Schumann, Max Hunger, Elisa Schulz und ich, Lena Bellon. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holzki. Grafik Tobias Büttner.